Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir Kommunalen nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von und für junge BürgermeisterInnen und für alle, die sich für kommunale Themen interessieren. Es geht um Hintergründe, es geht um gute Ideen und es geht um politische Einschätzungen. Heute sprechen wir über ein Thema, das für alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister immer wieder wichtig ist. Wie gelingt moderne Behördenkommunikation? Ob auf Social Media, im Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern oder im Umgang mit Hass im Netz. Kommunikation ist längst ein fester Bestandteil unserer kommunalen Arbeit und eben nicht nur ein Nice-to-have. Mein Name ist Henning Witzel, ich bin Verbandsgeschäftsführer des Netzwerks Junge Bürgermeister und leite unser Berliner Büro. Bevor wir jetzt aber zum Gespräch kommen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist die Plan 4 Software GmbH. Stellen Sie sich vor, Sie kennen den Zustand des gesamten Gebäudebestandes Ihrer Kommune. Doch Zustandsbewertungen sind oft zeitaufwendig, fehleranfällig und basieren auf lückenhaften Plänen. Der Gebäudecheck von Plan 4 macht Schluss damit. Aus dem Klemmbrett wird ein Tablet. Schäden und Mängel werden direkt vor Ort erfasst, automatisch dokumentiert und in konkrete Sanierungsmaßnahmen übersetzt. Sie bekommen präzise Kostenschätzungen und Berichte, perfekt für Gremien und Entscheidungen. Und mit dem Modul energetisch sanieren sehen Sie zusätzlich den Energieverbrauch, CO2-Emissionen und den Effekt verschiedener Maßnahmen für eine nachhaltige Gebäudestrategie und eine zukunftsfähige Kommune. Vereinbaren Sie jetzt Ihr Gespräch unter www.plan4.software.de. Vielen Dank für die Unterstützung. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf mein Gespräch mit Julia Lupp und Christian Rosenberger. Gemeinsam betreiben sie die Plattform amtshelden.de und sind die Hosts des Podcasts Kleinstadtniveau, in dem sie zeigen, wie moderne Social-Media-Kommunikation in Behörden funktioniert. Julia arbeitet seit vielen Jahren im Bereich Kommunikation und seit 2020 in der kommunalen Öffentlichkeitsarbeit. Zunächst als Pressesprecherin der Stadt Taunusstein ist sie heute Sprecherin des Landrates des Rheingau-Taunus-Kreises. Und Christian ist ein echter Kommunikationsprofi aus der Agenturwelt. Zudem lehrt er an der Hochschule Darmstadt und erkennt Social Media quasi von Anfang an. Auf der Webseite steht seit 2005. Ja, und jetzt sind Sie beide im Podcast zu Gast. Ich freue mich. Herzlich willkommen, Julia. Herzlich willkommen, Christian.
Hi.
Hi, hallo.
Ja, schön, dass ihr da seid. Amtshelden ist mir schon ganz oft über den Weg gelaufen. Den Namen finde ich schon mal toll. Was es genau damit auf sich hat, das werdet ihr jetzt sicherlich genauer erzählen. Julia, du warst auch einige Jahre in der freien Wirtschaft tätig und bist dann in die Kommunalverwaltung gewechselt. Grundsätzlich, was hat dich denn daran gereizt? Das ist ja eigentlich ein Weg, den man nicht so häufig sieht.
Ja, tatsächlich. Und Christian erzählt immer gerne die Geschichte, dass er gedacht hat, ich hätte völlig die Nerven verloren, als ich ihm erzählt habe, ich gehe jetzt aus der strategischen Kommunikationsberatung, aus dem Beraterjob in die Kleinstadt und übernehme da den Pressesprecherjob. Aber tatsächlich hat mich das total gereizt, sehr nah dran an den Menschen zu sein. Also wenn man viel in der strategischen Kommunikation ist, große internationale Unternehmen in der internen, externen Kommunikation unterstützt, ist jede Pressemitteilung irgendwie ein sehr umfangreiches Unterfangen. Es wird sehr viel abgestimmt. Man kriegt aber eigentlich nie so richtig auch mit oder raus, welchen Unterschied hat das denn jetzt gemacht. Und das fand ich tatsächlich super spannend. In der Kommunalverwaltung ist man einfach sehr unmittelbar an den Menschen dran. Jede Kommunikation, die man dort macht, beeinflusst Menschen, berührt Menschen, betrifft Menschen. Und gerade wenn man dann noch Social-Media-Arbeit macht, kriegt man auch unmittelbar mit, in welcher Form es die Menschen betroffen hat oder wie sie darauf reagieren. Und es sind natürlich einfach auch wirklich relevante Themen, mit denen die Kommunalverwaltung umgeht. Und das fand ich tatsächlich spannend, mit meiner Profession, mit dem, was ich gelernt habe, mit dem, was ich beruflich mache, einen Unterschied zu machen in der Gesellschaft.
Also auch so ein bisschen Werte gesteuert, sozusagen mehr dran, auch an den Dingen, die die Menschen wirklich konkret bewegen. Und ihnen nicht zu sagen, der Apfelsaft schmeckt viel besser als der andere.
Genau.
Okay, wobei ich jetzt den Punkt nicht verstehe, dass das in großen Konzernen auch lange Abstimmungsprozesse sind, aber mit Abstimmungsprozessen und langen Prozessen können Kommunen ja auch auffallen.
Das stimmt, aber ich hatte das Glück, dass das in Taunusstein nicht so war und ich das schon beim Vorstellungsgespräch den Eindruck gewonnen habe, dass ich hier einen großen Gestaltungsspielraum habe und einen Chef, mit dem man gut arbeiten kann.
Jetzt ist das Netzwerk Junge Bürgermeister ja auch, sage ich jetzt mal, überdurchschnittlich vertreten in kleineren und mittleren Kommunen. Ja, es gibt auch ein paar Großstadt-OBs und es gibt auch ein paar Landräte. Aber für dich so in der Kommunikationsbrille, Hast du denn einen Unterschied gesehen? Du warst also in der Stadtverwaltung und dann im Landkreis. Wie unterscheidet sich das?
Also Stadtverwaltung ist einfach tatsächlich greifbarer für die Menschen. Also ins Rathaus geht man einfach häufiger, man muss sein Perso verlängern, man hat irgendeinen Antrag dort, früher hat man noch die Müllsäcke dort geholt. Also das hat einen Bezug und in der Kommunikation ist es natürlich auch, dass man viele Themen hat, die wirklich unmittelbar mit den Menschen zu tun haben. Straßenbau, Kitas, Wald, Wasserversorgung. Also es sind ganz viele Dinge, die irgendwie einen direkten Einfluss haben. Die Kreisverwaltung ist da ein Stück weiter weg, also zumindest bei uns in Hessen. Wir sind Schulträger, aber dann ist ja immer noch das Kultusministerium für die eigentliche Schule quasi zuständig. Das ist manchmal schwierig. Das sind dann Themen wie das kommunale Jobcenter, die untere Naturschutzbehörde. Das ist aber immer so ein bisschen in zweiter Reihe und man ist nicht mehr ganz so unmittelbar an manchen Themen dran oder an den Menschen dran. Und die kommen tatsächlich auch relativ selten ins Kreishaus. Also wenn man mal einen Bauantrag stellt, aber meistens machen das die Menschen gar nicht selbst. Und das macht man ja auch in der Regel nicht so häufig, sondern das machen dann die Architekten. Ja, wenn man mal ein Auto ummeldet, das ist vielleicht so ein Punkt.
Auto ist ja dann meistens das genau. Noch, was am nächsten dran ist an den Menschen.
Aber das macht man tatsächlich ja leider, oder was heißt leider, aber das macht man ja jetzt auch nicht irgendwie einmal im Jahr. Von daher ist der, und das machen auch oft dann die Autohäuser beispielsweise. Also es gibt sehr, sehr viel weniger Touchpoints. Und es ist natürlich auch, man hat mit seiner Stadt eine Identität. Also man verbindet damit was. Es gibt Derbys und solche Dinge. So ein Landkreis ist halt auch eine abstrakte Gebietskörperschaft. Also man fühlt sich ja jetzt nicht als Rheingau-Taunus-Kreisler, sondern man hat einen Bezug zu seiner Stadt und vielleicht noch zu seinem Land. Aber dazwischen ist es schon eher schwierig. Und das macht es natürlich auch in der Kommunikation schwieriger, weil man weniger Lokalpatriotismus Identifikationspunkte schaffen kann. Das sind so aus meiner Sicht jetzt so die wesentlichen Unterschiede.
Okay. Christian, holen wir dich mal ins Gespräch. Du bist nicht in die Kommunalverwaltung gewechselt, sondern in der Agenturwelt geblieben. Okay, noch nicht. Ich das sehe oder höre, ist was im Gange. Was macht für dich den größten Unterschied zwischen Wirtschaft, Kommunikation in der freien Wirtschaft und in der kommunalen Welt aus?
Also, um hier erstmal alle Gerüchte aus der Welt zu räumen, auf gar keinen Fall. Nein, also tatsächlich der größte Unterschied ist tatsächlich Schnelligkeit. Also, wenn ich wirklich runterbrechen muss auf irgendwas, dann ist es tatsächlich Schnelligkeit in sehr, sehr vielen Bereichen. Also, ob das irgendwie Entscheidungsprozesse sind, aber ob das auch einfach Dinge sind, die man mal ausprobiert, ne, wo man irgendwie Mut hat. Ich glaube, es ist freie Wirtschaft, muss man hier auch ein bisschen anders definieren. Also ich glaube, in den meisten Konzernen kann das irgendwie ähnlich zugehen wie in bestimmten Behörden. Aber aus der Agenturwelt, in der ich gekommen bin, bevor ich mich mit dem Behördenbereich so intensiv auseinandergesetzt habe, da war das meist irgendwie direkt, hatte man mit den Entscheidern zu tun. Und ja, das ist in der Behördenwelt tatsächlich ein bisschen anders. Also da kriegt man irgendwie eine Anfrage für einen Workshop und dann sagt man, ja klar, wann können wir übernehmen? Und dann geht es aber um in 8 Monaten oder so. Da muss man sich wirklich irgendwie erst dran gewöhnen, an diese Schnelligkeit. Aber sonst, die Probleme von Behörden, die sind schon sehr ähnlich, nur einfach ein Stückchen weit später. Also die passieren einfach in der Marketingwelt einfach 3-4 Jahre später, wie sie in der Agenturwelt irgendwie sind. Deshalb ist es gut, weil man häufig darauf vorbereitet schon ist, was für Themen dann irgendwie da auf den Tisch kommen. Aber ich habe mich mittlerweile wirklich so sehr daran gewöhnt und ich mag es auch, weil man in der Behördenwelt im Vergleich zur freien Wirtschaft meiner Meinung nach noch richtig was bewegen kann. Also es gibt noch richtig viel zu tun.
Okay, aber wird das jetzt konkret, diese 3-4 Jahre, sind das dann auch so Sachen, dass man zum Beispiel die Frage, soll man auf TikTok irgendwie präsent sein, stellt man sich sowohl in der Politik als auch in den Behörden erst heute wirklich richtig und das haben Firmen schon früher gemacht oder was wären da so konkrete Beispiele?
Ja, absolut. Also genau solche Dinge. Das Ausprobieren von neuen Plattformen oder von neuen Tools oder die Art, wie man Recruiting denkt oder wie man KI einsetzt oder wie man zum Beispiel, ob man jetzt Social Ads schalten soll auf seine Anzeigen oder das eben nicht tut. Also da würde ich sagen, sind wir in der Behördenwelt eher 4 Jahre, also in der KI-Nutzung, glaube ich, sind wir ein bisschen schneller in der Behördenwelt vom Abstand her. Aber vor allem im Bereich Social Media sind das eher eher 4 wie 3 Jahre.
Auf jeden Fall. So, kommen wir jetzt nochmal konkret zu Amtshelden. Julia, wie kamst du überhaupt zu der Idee? Also ich meine, bei dir kann ich mir das fast noch vorstellen, dass man während man da arbeitet feststellt, hui, hier ist Bedarf. Aber wie kam das zu der Idee, das dann auch umzusetzen und dann eben nicht nur für die eigene Verwaltung irgendwie sich was zu überlegen, sondern mit Amtshelden, ja, was genau anzubieten?
Ja, ich habe 2020 im Januar bei der Stadt Taunusstein angefangen und wie
da
wir alle wissen,
in dem Jahr, ne?
Genau, wie wir alle wissen, war dann 3 Monate später musste ich einen Lockdown kommunizieren, wie so viele andere. Und das hat, also ich habe mit Christian, kennen uns ja aus dem Studium, wir sind befreundet, haben wir dann auch immer mal wieder gesprochen, auch über dieses Kommunikationschaos, was rund um Corona auch einfach herrschte. Wir haben dann ja als Kleinstadt von der Kreisverwaltung, vom Gesundheitsamt irgendwie irgendwelche Allgemeinverordnungen weitergeleitet bekommen. Das Land hat irgendwie, also es gab irgendwelche Pressekonferenzen, wo dann irgendwelche Verordnungen, Allgemeinverfügungen veröffentlicht worden sind. Kein Mensch, also nicht mehr in der Verwaltung, konnte so richtig verstehen, was da teilweise irgendwie im Minutentakt verkündet wurde. Und ich saß dann da und dachte so, ach du meine Güte, und ich soll jetzt irgendwie Inzidenzwert und irgendwelche komischen Abstandsregeln, die sich alle 2 Minuten ändern. Wie kriege ich diese Bevölkerung, diese 30.000 Menschen jetzt da mitgenommen? Weil sozusagen es ist wichtig, ne? Aber ja, so, und das war einfach so der Sachverhalt. Darüber haben wir uns immer wieder ausgetauscht, weil ich bin ein bisschen verzweifelt, ob diese Ineffizienz, und das angesichts dieser durchaus dramatischen Lage, wo, glaube ich, eine schnelle, klare, gute, orientierungsbietende Kommunikation und das generalstabsmäßig super wichtig gewesen wäre. Ich glaube, wir wären anders nicht nur durch die Corona-Jahre gekommen, sondern wir würden heute auch anders dastehen, wenn dort Dinge anders gehandhabt worden wären, auch im kommunikativen Bereich. Und darüber habe ich mich mit Christian unterhalten, weil ich mal auch ein bisschen erschüttert war, als ich so hinter die Kulissen guckte. Man denkt so als Bürgerin, es gibt einen Masterplan für solche Situationen. Und ich stellte dann fest, nicht so wahnsinnig viel. Und wir haben uns darüber unterhalten, weil es mich wirklich auch, ich fand es wirklich dramatisch. Wir waren die größte Stadt, oder sind, Taunusstein ist die größte Stadt im Kreisgebiet. Es gab viele andere, die hatten gar niemanden, der irgendwie Kommunikation macht. Und wenn dann vielleicht irgendwie das Vorzimmer des Bürgermeisters, aber sozusagen, die sind ja quasi waffenlos in diesen Nahkampf gezogen, was tatsächlich dazu führte, dass einfach wahnsinnig viele Menschen keine Informationen hatten, es wahnsinnig viel Desinformation gab, Fake News, diese ganzen Themen. Und ich habe mich mit Christian darüber unterhalten, dass das einfach anders funktionieren muss, dass diese Demokratie nicht funktioniert, wenn die Menschen nicht die richtigen Informationen bekommen. Man wusste ja gar nicht mehr auch, wo kann ich mich hinwenden? Was stimmt denn? Und wo kann ich vertrauen? Also wo kann ich auch sozusagen als Bürger Vertrauen in diesen Staat stecken in einer Situation, die so volatil und unsicher ist? Und über all diese Gespräche irgendwann, genau, ich habe dann angefangen, mit dem Bürgermeister dazu regelmäßig Videos zu machen, wo er die Situation eingeordnet hat, also ohne, dass wir ja mehr wussten. Mich haben ganz viele dann angerufen aus anderen Städten und gesagt, wie macht ihr das denn? Habt ihr ein Studio? Und keine Ahnung, alle möglichen Fragen. Und irgendwann haben wir gesagt, diese Gespräche, lass uns das mal in einem Podcast aufnehmen, um einfach zu gucken, um anderen diese Tipps zur Verfügung zu stellen. Wie baut man Kommunikation systematisch auf? Wie geht man um mit all diese Fragestellungen? Was wären Ideen dafür? Und dann haben wir eine ganze Weile diesen Podcast gemacht und dann haben wir festgestellt, das reicht nicht. Es gibt eigentlich eher noch mehr Fragen als vorher zu allen möglichen Themen. Und dann haben wir wir haben das genannt Amtsheldenprogramm entwickelt. Das ging über 12 Wochen, wo man wirklich systematisch in Kleingruppen mit anderen Städten oder Landkreisen zusammen lernen kann, wie baue ich ein Konzept auf, wie strukturiere ich mich und das in einer Art Selbstlernprogramm, das haben wir gemeinsam mit der KGST aufgesetzt, weil der eine Punkt ist schieres Wissen, also tatsächlich Informationen, wie mache ich was, welche Tipps gibt es, wie stelle ich mich auf, wie baue ich das auf. Die andere Fragestellung war immer, in den meisten Kommunalverwaltungen sitzt einer alleine und macht Kommunikation oder auch Social Media und da fehlt einfach der Austausch, das Miteinander. Wie machen es andere? Wie löst du diese Fragestellung? Ich traue mich nicht ganz oder ich habe einen blöden Kommentar bekommen. Also all diese Themen, wenn man da ganz alleine mit ist, ist das wahnsinnig schwierig. Deswegen war das eine das Thema Wissensvermittlung und das andere Thema war das Thema Austausch, Vernetzung. Und das haben wir über mehrere, ich glaube 2 Jahre lang, haben wir das Amtsheldenprogramm mit der KGST gemacht. und haben dann festgestellt, das ist irgendwie so groß und so viel. Und deswegen haben wir angefangen, also die Podcasts haben wir in Blogbeiträge noch umgesetzt und haben dann angefangen, auch noch mittlerweile Webinare anzubieten, wo dann eben auch einfach spezifischere Themen, kleinere Themen, ja, im Austausch miteinander erarbeitet werden können.
Mhm. Und Christian, was war jetzt dann deine Rolle in dem Projekt, außer quasi Co-Host eines Podcasts zu werden?
Also am Anfang war ich tatsächlich erstmal so das offene Ohr und derjenige, der das kommunikative Leid von Julia ertragen musste am Telefon. Ja, und als wir dann mit dem Podcast angefangen haben, dann hat das ja auch schnell, ja, das hat dann auch angefangen Spaß zu machen, weil man gemerkt hat, da kommen ganz viele Fragen und wir können diesen Leuten helfen. So, weil eine Sache, die hatten wir dann am Anfang gar nicht auf dem Zettel. Und zwar war das so, dass man immer, wenn man mit Leuten gesprochen hat, hat man sofort gemerkt, dass diese Menschen gedacht haben, sie sind komplett alleine und sie sind die Einzigen, die dieses Problem haben. Und das haben wir bis heute immer wieder, dass die Leute denken, sie sind wirklich Einzelkämpfer und niemand anders sind, bei allen anderen ist alles immer besser. Und nach einer Zeit, als wir dann auch schon Amtshelden gegründet haben, irgendwann, als wir dann auch mal auf Veranstaltungen Leute getroffen haben, irgendwann haben wir verstanden, dass wir mit Amtshelden auch noch was anderes gemacht haben. Und zwar, wir haben immer mehr Leuten oder einer Branche, wenn man das so will, die Branche der Behördenkommunikation, ein Gesicht gegeben, was sie vorher gar nicht hatten. Es war wirklich so, dass Leute so hinter so vorgehaltener Hand gesagt haben, wenn sie Kommunikation für eine Behörde machen, weil es einfach absolut nicht cool war, weil es so, oh, Behörden, Klischee, sage ich lieber nicht. Und auf einmal war es irgendwie so, dass wir gemerkt haben, zumindest mal in unserer Bubble, es passiert plötzlich was. Und das ist in den letzten 2 Jahren explodiert, von Corporate Influencer Programmen über Behörden, die TikTok benutzen, über immer mehr Politiker, die auch da vorangehen und Sachen machen. Und das war nicht so, als wir gestartet sind, also ganz und gar nicht. Und wenn wir dann jetzt zum Beispiel in Frankfurt, dann hatten wir auf einer großen Social Media Konferenz unsere eigene Bühne und dann kommen tatsächlich Leute, für uns ist das immer noch verrückt, da kommen Leute zu unserer Bühne und zu unseren Vorträgen und die dann sagen, Leute, ihr gebt uns Mut, wenn ihr da so ein Newsletter verschickt, wo da Sachen drinstehen und andere Leute kennengelernt habe über euren LinkedIn-Kanal oder sowas. Und es ist immer noch wieder für uns überraschend, dass Dinge so am Anfang sind im Vergleich zur freien Wirtschaft. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich schön zu sehen, dass man Leuten tatsächlich helfen kann und vor allem das, was passiert. Und deshalb also zurück zu deiner Frage, Henning. Für mich als Kommunikationsmensch, der immer für andere arbeitet, ist es immer so, über Jahre überlegt man, was könnte mein eigenes Produkt sein? Was könnte, wo ich mein ganzes Wissen reinstecke? Was könnte mein Produkt sein? Und irgendwann in den Gesprächen mit Julia habe ich verstanden, vielleicht ist mein Produkt doch Kommunikation. Was ich immer gedacht habe, dass es nicht funktionieren kann. Aber da musste auch Corona kommen, da musste eine andere Art von, wie man mit Kommunikation umgeht, wie man Kommunikation lernt, Webinare etc. Ja, und dann war Amtshelden und dann haben wir gedacht, lass mal ausprobieren. Und ja, bis
sehr
heute.
Schön. Es ist halt auch eine sehr, sehr ähnliche Geschichte wie beim Netzwerk Junge Bürgermeister, witzigerweise. Also wir haben uns zwar vorher gegründet, also 2019, da aber noch mit ganz anderen Ideen. Und als dann irgendwie Corona kam, ja, trifft man sich, ist irgendwie schwierig. Und was macht man und wie kommuniziert man? Und dann haben wir, ich glaube, im April 2020 hatten wir dann den ersten Podcast von dieser Reihe. Und da ging es dann eben auch darum, wie gehe ich mit Corona um und was mache ich und wie auch mal über das Land schimpfen und so weiter. Oder dann die Bürgermeister, die dann sich auch ausgetauscht haben und gesagt haben, ja, ich habe jetzt eine Bürgermeister-WG mit als Zoom-Konferenz gegründet und hat das dann gut, ja, irgendwie Learning by Doing auf Facebook, irgendwie Facebook live gemacht, hatte dann da irgendwie über 2000 Leute, die da irgendwie live zugeguckt haben und dann auch noch mehrere, die das dann irgendwie dann noch quasi aus der Konserve sich angeguckt haben, was ja. Also wenn man sich das in Bürgerversammlung vorstellt, muss man ein neues Dorfgemeinschaftshaus bauen. So, das ist natürlich dann auf einmal ganz andere Möglichkeiten. Und auch da, was ihr sagt, jetzt ihr so eher mit dem Fokus der Kommunikatoren in der Verwaltung und wir sozusagen, ja, sind auch Kommunikatoren, aber die Bürgermeister sind sozusagen dann ja schon noch ein bisschen breiter aufgestellt. Und das, ja, das, die haben auch immer das Problem, ne? In jedem Rathaus gibt es in der Regel nur einen Bürgermeister. Und wen fragt der, wenn er mal irgendwie nicht weiter weiß? Kann man schlecht die Mitarbeiter fragen oder auch den Nachbarbürgermeister? Ist auch manchmal nicht so einfach. und so, da ist dann bildet Banden der Netzwerkgedanke natürlich dann. Klar. Aber nochmal, um auf diese konkret auf die Thema Kommunikation zu kommen. Das kriege ich auch immer wieder auch bei den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern mit. So affin sie zu den Themen sind, Kommunikation kostet fürchterlich Zeit und fürchterlich Ressourcen. Wahrscheinlich kostet es noch mehr Zeit und noch mehr Ressourcen, wenn man schlechte Kommunikation oder keine Kommunikation macht. Aber das ist natürlich dann auch immer so eine gefährliche Geschichte, wie man sowas gegeneinander aufrechnet, weil es ja nicht gleichzeitig stattfindet. Wie kann man das aufteilen? Was sollen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister selber übernehmen? Was kann man sozusagen eine Kommunikationsabteilung delegieren? Was kann man, sollte man vielleicht auch eine Agentur rausgeben, weil man sagt, ey, das ist jetzt, ne, das schafft mein Rathaus nicht. Und wie kann man das vielleicht auch an einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter delegieren? Also ich kenne Beispiele, wo dann Mitarbeiter quasi dann bei Tinder irgendwelche Sachen gemacht haben und dann für die Stadt ein Tinder-Profil der Kommune gemacht haben, weil das die einzigen in der Kommune waren, die sich damit auskannten. Und dann war es, also ne, unser Bundessprecher hatte dann, im Moment ist es nicht aktiv, weil die Mitarbeiterin nicht mehr da ist, hatten ein Tinder-Profil Heidenheim, also Heidenheim, um Leute anzusprechen, die in Kitas eine Ausbildung machen. Hm. So, wo kriegt man die sonst? Ne, bei Tinder war die Idee, könnte man die kriegen. So, da ist es sozusagen auf eine Person irgendwie bezogen und das lässt sich auch nicht reproduzieren, weil es schlicht und ergreifend die Person jetzt nicht da ist. Wie sollte man das am besten, diesen großen Aufwand der Kommunikation, aufteilen?
Also vielleicht, Julia, kannst du gleich was zu der Aufteilung sagen. Ich würde gerne vorab noch was sagen. Und zwar, das Wichtigste ist, wenn man sich als Behörde oder auch als Bürgermeister oder Bürgermeisterin überlegt, Kommunikation zu machen. Und bevor man über den Weg und die Tools und alles nachdenkt, sollte man erstmal über das Warum und das Ziel nachdenken. Weil ganz häufig ist es so, ja, wir brauchen jetzt eine Facebook-Seite. Warum?
Ja, weil alle eine haben.
Weil alle jetzt eine haben. Ja, und brauchen wir jetzt. Ne? Genauso wie jetzt einen TikTok-Kanal brauchen wir jetzt auch. Und ja, aber warum braucht ihr den denn? Was wollt ihr damit erreichen? Und das auch mal einzuordnen in einen Gesamtkontext Kommunikation. Und wenn man nämlich das tut und dann Schwerpunkte setzt, dann kommt man dann auch sehr schnell zu dem Thema, okay, wie realistisch ist das denn, was wir da tun? Weil Social Media, da geht's 0,0 um diesen einen viralen Hit. Es geht um Kontinuität. Wie kann ich mich aufstellen? Wie kann ich mich organisieren, jeden Tag da zu sein? Und das nicht nur im Senden, sondern auch im Antworten, im Kommentieren, im Dasein, in der Community aufbauen. All das gehört dazu. Und gerade mit überschaubarem Personal, was die meisten Behörden in Deutschland haben, dann muss man sich schon genau überlegen, was macht man und was macht man vielleicht lieber nicht. Und erst wenn man sich diese Fragen gestellt hat, sollte man dann irgendwie überlegen, was gibt es für Tipps und Tricks, Dinge vielleicht irgendwie besser zu machen, effizienter zu machen. Aber da ist Julia tatsächlich die absolute Spezialistin.
Ja gut, bevor wir jetzt hier aber in die Redaktionsprozesse einsteigen. Also ich glaube, was sollten Bürgermeister selber machen? Alles das, was sie gut können. Ich glaube, also jetzt mal beispielsweise, wenn man einfach super gut und einfach vor der Kamera sprechen kann, dann kann ich da auch viel selber machen. Dann muss ich da jetzt nicht noch eine Agentur ranholen, die irgendwie mir aufwendige Videos macht, sondern dann reicht das eigentlich schon, dann ist das schon eine gute Qualität. Wenn mir das total schwerfällt, selber vor der Kamera zu sprechen, dann ist es vielleicht einfacher, wenn ich ein gutes Setting habe, in dem ich mich irgendwie wohlfühle und wenn das jemand anders sozusagen für mich bereitet oder sozusagen mich filmt, wie ich zum Beispiel irgendwas tue und nicht einfach frontal in die Kamera rede, also um jetzt so ein Beispiel zu haben. Also das heißt, das würde ich mir immer überlegen, was kann ich eigentlich gut und wofür brauche ich auch einfach niemanden? Weil natürlich das, was ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin selbst macht, auf ihrem eigenen Account macht, ist natürlich auch das, was direkt mit ihr als Person nach Hause geht. Und wenn ich jetzt sage, ich nehme euch jetzt mal mit, einen Tag bei mir als Bürgermeisterin im Rathaus, wie läuft das Ganze ab, dann ist das natürlich super. Ich kann das auch selbst machen, auch selbst auf die Kommentare dann antworten und bin dann einfach nah dran. Ich glaube, alles, was klassische Verwaltungsthemen sind, also wir weisen ein neues Baugebiet aus, die Kita, was weiß ich was, schließt, öffnet, macht jenes. Also all diese Sachen, da würde ich auf jeden Fall gucken, dass man da auch jemanden hat, die klassischen Informationen, wo ich sage, das muss aus der Verwaltung an die Öffentlichkeit. Da würde ich sagen, hab jemand dafür da, der sich darum auch kümmert.
Also Müllabfuhrtermine sind nichts für einen Bürgermeister.
Ja, genau. Ja, aber auch im besten Fall, also tatsächlich auch die schwierigeren Themen, da ist es, glaube ich, einfach immer gut. Man kann das dann auch teilweise ein bisschen von der Person entkoppeln. Und er muss auch nicht alles irgendwie selbst verkünden, schon gar nicht auf Social Media. Manche Sachen sind dann auch wieder gut, wenn sie eingeordnet werden. Aber da kann man nämlich auch gucken, wie spielt man sich die Bälle zu. Haben wir dann auf dem quasi Stadt-Account einfach und fragen den Bürgermeister, warum wird da jetzt neu gebaut? Was soll da eigentlich passieren? Dann hat das auch eine andere Qualität, als wenn ich persönlich als Bürgermeisterin sage, deswegen bauen wir hier. Das hat beides, also kann man beides auch einsetzen. Aber ich glaube, da kann man eben gucken, wo kann ich mir die Bälle zuspielen. Und insbesondere ist natürlich wirklich, es gibt so viele Themen, es ist so viel Aufwand, da würde ich auf jeden Fall gucken. Ist ja auch nicht nur Social Media, sondern wie sieht die Website aus, welche Presseinformationen gehen irgendwie raus, wie sind Termine dann vielleicht auch, Pressetermine vorbereitet. Also für all das sollte ich irgendwie im besten Fall jemanden haben, der sich darum kümmert. Und je nach Größe der Kommune im besten Fall auch nicht nur eine Person.
Vielleicht noch ergänzend zu sagen, deine Frage noch, was könnte man vielleicht auch auslagern, ne, an eine Agentur oder auch vielleicht irgendwie an einen Dienstleister? Also unser Ansatz, und ich meine, ich komme aus der Agenturwelt, ja, aber unser Ansatz ist immer, wenn du gutes Social Media machen willst, dann kannst du das nur selber tun. Keine Chance, das an eine Agentur zu delegieren, das funktioniert nicht von der Schnelligkeit her, das ist nicht echt, etc. Lieber Social Media, was vielleicht nicht hundertprozentig professionell aussieht, was aber nahbar ist und was echt und was schnell ist. Also das heißt, immer Hilfe zur Selbsthilfe einkaufen, immer. Grundsätzlich gibt es aber ein paar Themen, wo es vielleicht Sinn macht, sich Hilfe zu holen. Das kann zum Beispiel bei strategischen Dingen sein, ganz am Anfang, oder bei Spezialthemen, sowas wie Social Ads zum Beispiel oder alles, was diese grundlegende Design-Themen. Damit meine ich nicht Design-Alltag. Da gibt es Tools wie Canva heute, die muss man einfach nutzen und können, um einfach schnell zu sein. Aber so grundsätzliche Design-Themen da oder Website, grundsätzliche Website-Themen, da würde ich mir auf jeden Fall von außen jemanden dazu holen. Aber alles andere, wenn, dann versucht, das Know-how reinzubekommen, weil man braucht dieses Handwerkszeug. Sonst kann es nicht funktionieren. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen, so zu diesem, warum macht man das Ganze? Wir hatten jetzt in Frankfurt einen sehr, sehr interessanten Vortrag zum Thema Krisenkommunikation. Und direkt davor hatten wir einen Vortrag von einer sehr jungen, sehr, sehr inspirierenden Kollegin, die über TikTok erzählt hat. Und das stand sehr im Kontrast. Einmal dieses Katzenbilder-Internet und direkt nebendran spricht der Kollege über die Katastrophe im Ahrtal und was da passiert ist. Also es war sehr, sehr kontrastreich, die beiden Vorträge hintereinander. Und dann hat aber der Kollege aus der Krisenkommunikation was wirklich Interessantes gesagt. Und er hat gesagt, Social Media dürft ihr nie verurteilen, weil es jetzt mal lustig ist oder mal unterhaltend ist, sondern Social Media ist dazu über eine sehr, sehr lange Zeit eine möglichst breite Zielgruppe, die mir mit diesem Kanal möglich ist zu erreichen. Warum? Damit sie zuhören, wenn es wichtig wird. Wann ist es wichtig? Ja, vielleicht für die Behörde ist es wichtig, wenn da eine Stelle oder sowas vergeben wird, aber richtig wichtig wird's in der Krise. Und wenn man dann durch den Algorithmus einfach überhaupt gar keine Chance hat, Leute zu erreichen, dann wird's schwer. Deshalb, man muss Themen finden über eine lange Zeit, die Interaktion verursachen, die Aufmerksamkeit erzeugen. Und ja, wenn das ab und zu mal der ein oder andere Trend ist, den man aufgreift, dann ist er Mittel zum Zweck für den Zeitpunkt, wenn es tatsächlich wichtig wird. Und das vergessen immer ganz viele. Social Media macht man nicht, weil man halt Social Media macht, sondern immer wegen einer Sache.
Wie viel ist denn da strategischer Plan und wie viel ist Bauchgefühl? Also gerade wenn du sagst, das muss schnell gehen, ne, da kann ich ja, ich kann sozusagen die lange Linie, ich gucke, dass ich irgendwie viermal in der Woche was poste, viele Sachen, da kann ich mir auch sagen, okay, heute ist irgendwie Muttertag, da kann ich dann halt irgendwie den Gruß irgendwie an alle Mütter, sowas kann ich planen. Aber manche Sachen kann ich ja eben nicht planen. Und manche Sachen sind dann halt einfach irgendwie, weil ich gerade denke, das könnte jetzt passen. Wie ist da ein gesundes Verhältnis?
Dieses Verhältnis ändert sich mit der Erfahrung. Aber ein gesundes Verhältnis, würde ich sagen, ist 70% Planung, 30% spontan. Und diese Spontanität geht tatsächlich dann irgendwann auch leichter von der Hand. Aber ich glaube, dass Spontanität in Social Media, also im Senden, tatsächlich gar nicht so viel hilft. Und je mehr man vorbereitet, je mehr man Prozesse etabliert, die einem helfen, beispielsweise Serien, ja, zu sagen, wir produzieren Montag oder mittwochs oder freitags immer die gleichen Inhalte, also die gleiche Art von Inhalten. Das hilft einem total, um sich dann eher auf die Spontanität, wenn man so will, konzentrieren zu können. Und Spontanität heißt für mich immer nicht das spontane Posting, sondern eigentlich viel mehr Community Management. Community Management ist für mich nahezu oder wenn nicht sogar mehr wert als der einzelne Post, wenn man das gut macht, weil es hier darum geht, dass die Leute verstehen, meine Frage wird beantwortet oder wertgeschätzt oder man diskutiert hier mit mir. Das finde ich tatsächlich genauso wichtig und etwas, was Julia und ich auch festgestellt haben in den letzten Monaten, dass wir da viel zu wenig noch den Fokus draufsetzen, weil damit einfach sehr, sehr viel möglich ist mit gutem Community Management.
Wie authentisch, heißt ja immer, man soll irgendwie authentisch sein, sonst funktioniert es nicht und auch nicht irgendwie für jedes Wort einfach immer denselben Film machen, sondern einen für TikTok, einen für Instagram, einen für LinkedIn und einen für Facebook. Wie authentisch dürfen denn überhaupt Verwaltung und Bürgermeister sein? Oder wo ist sozusagen dann die Grenze? Weil manchmal muss man ja einfach auch Sachen, also eben hat man die Müllabfuhrtermine. So, das ist natürlich sehr authentisch, weil es sind halt wirklich ganz authentisch die Müllabfuhrtermine, aber sie sind natürlich wenig emotional. Wo muss ich da die Schwerpunkte legen? Oder soll ich denn irgendwie Sachen erzählen, wo ich denke, die passen besser, obwohl sie vielleicht jetzt gerade nicht irgendwie meiner Emotionen entsprechen? Oder soll ich dann einfach die Klappe halten?
Also, hier müssen wir, glaube ich, von unseren Zuhörern hier jetzt ganz klar unterscheiden zwischen einem Verwaltungsaccount und einem Account eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin. Ein Verwaltungsaccount ist für mich nicht wirklich so, ja, spontan jetzt mal so, wie ich mich fühle. Eher weniger. Außer man hat quasi jemanden, der für den Account steht. Ein Gesicht des Accounts. Dann würde das funktionieren. Aber grundsätzlich funktioniert dieses authentisch sein nur in Kombination mit Menschen besonders gut. Und wenn ein Bürgermeister entscheidet für sich, ich zeige mich hier so, wie ich bin, wahrscheinlich kennen die meisten den Matze Bär, der hat für sich entschieden, ich zeige mich so, wie ich bin. Und es gibt halt einige Leute, denen gefällt das und andere Leute, denen gefällt das gar nicht. Aber er hat für sich entschieden, das ist mein Weg. Und das finde ich einfach wichtig. Und das ist auch schon die Definition von dem, wie möchte ich sein und was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber das ist wirklich personenbezogen. Für mich ist bei einer Verwaltung ist das eine ganz andere Geschichte. Hier, glaube ich, muss man nochmal zwei Schritte zurückgehen. Aber Julia, erklär mal, du hast die Verwaltungsaccounts schon betreut. Ich glaube, hier kann man nicht so viel Persönlichkeit reinbringen, wie man das vielleicht gerne hätte.
Also ich weiß nicht, ich glaube, authentisch ist ja nicht immer, ist ja nicht gleich irgendwie spontan oder, ne, sondern ich glaube, authentisch, da geht's darum, nehme ich das demjenigen ab, so. Und ich glaube, das funktioniert schon auch zu sagen, nehme ich das der Verwaltung ab. Authentisch bedeutet, abgesehen von jetzt vielleicht glaubwürdig, auch nahbar. Also irgendwie, ne, es ist so unverfälscht, es ist irgendwie, man kriegt irgendwie einen direkteren Einblick. Und ich glaube, das ist für Verwaltung total wichtig, den zu liefern. Und Christian hat es eben schon gesagt, ich glaube, das ist wichtig, dass man den beispielsweise bei Menschen liefert. Ich mache jetzt mal das Gegenbeispiel, was so gar nicht authentisch ist, sind zum Beispiel Symbolfotos. Und ehrlicherweise, das sieht man leider immer noch wahnsinnig oft, also so Stockfotos, ja, auf Social Media Accounts. Und du hast jetzt gerade eben das Beispiel mit der Müllabfuhr gesagt und den Müllabfuhrtermin. Ehrlicherweise, wenn ich die auf Social Media poste, mit so einem Stockfoto, mit so einer Mülltonne, neue Mülltonnentermine, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jemand sieht, ehrlicherweise relativ gering. Die Leute warten ja nicht darauf, dass meine Stadtverwaltung irgendwie wieder was veröffentlicht und ich aufsaugen darf, was jetzt gerade die neuen Müllabfuhrtermine sind. Das heißt, die Kunst liegt ehrlicherweise genau da drin, zu sagen, wie kriege ich die Leute, dass sie kurz zuhören, damit sie die veränderten Müllabfuhrtermine irgendwie mitschneiden. Und sich darüber Gedanken zu machen, das ist, glaube ich, wirklich die Kunst, weil in diesem ganzen Rauschen geht es sonst unter. Und dann wird es nämlich hier ganz schnell emotional, wenn nämlich meine Mülltonne mein Papier völlig überquillt, weil ich diesen blöden Termin verpasst habe. Dann rufen nämlich wirklich wütende Menschen bei den Abfallentsorgungsbetrieben oder wem auch immer an. Das heißt, ich glaube, ich tue da schon gut dran. Und die Frage ist doch, schaffe ich es vielleicht, jemand von der Müllabfuhr vor die Kamera zu kriegen, der halt sagt, ganz wichtig, Leute, damit ihr euch nicht ärgert, wir haben ganz neue Termine für euch und so sind die. Und schon habe ich was Authentisches, nämlich Echtes, nah dran, unverfälscht. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kunst. Es geht nicht darum, irgendwie auch beim Bürgermeister geht es ja nicht darum, sozusagen den in allen Facetten zu zeigen und irgendwie so völlige 100% Transparenz, sondern kommt der so rüber, wie er auch wirklich ist, oder versucht er sich irgendwie zu verbiegen, versucht er Formate und Themen zu bedienen, die ihm eigentlich nicht liegen. Es gibt dann auch irgendwie diese schönen Beispiele, wo wirklich Bürgermeister, meistens sind tatsächlich Männer, bei Frauen habe ich das noch nicht so erlebt, die dann irgendwie völlig steif, völlig verkrampft vor der Kamera stehen, da irgendwie mit gefühlt irgendwie was ablesen, um das auf Social Media, weil man das ja so macht in einem Reel, wo ich immer denke, Himmel, wer hat denn das gesagt? Das muss man nicht machen. Es gibt so viele andere Möglichkeiten und wenn man sich mit was anderem wohler fühlt, ist es viel, viel, viel besser, weil das halt gar nicht authentisch ist, auch wenn da ein Mensch in die Kamera spricht. Und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man, weil du gefragt hast, wie sehr dürfen die sich authentisch zeigen? Ich glaube, man muss sich authentisch zeigen, umso besser einem das gelingt, einen glaubwürdigen, vertrauenswürdigen Zugang zu finden und Content auszuspielen oder auch zu antworten, auch im Community-Management, auch das hat Christian eben angesprochen, umso besser funktioniert der Content und kommt bei den Menschen überhaupt an, weil sonst ehrlicherweise scrollt doch jeder weiter.
Jetzt habe ich mal ein Beispiel aus dem Netzwerk. Ein Bürgermeister hat eine Stellenanzeige und Stellenanzeige von Kommunen sind ja in der Regel doch fürchterlich langweilig, also zumindest wenn sie noch in der Lokalzeitung sind. Und der hatte dann online eine Stellenanzeige gemacht und suchte einen Krötenbändiger. Also einen, der auf die Kröten aufpasst in der Kämmerei. Also ein Mitarbeiter in der Kämmerei. Und das ist auf der einen Seite natürlich viral gegangen und auf der anderen Seite ist das natürlich auch ganz viele Leute, die gesagt haben, boah, das, also eine Stadt, das ist ja total unseriös, das darf man nicht und so weiter. Ist es das wert, dass dann sozusagen ein paar meckern und dass man dafür dann die höhere Reichweite hat?
Also ich glaube, das Ziel ist ja nicht die Reichweite. Die Frage ist doch, wie nehme ich eine Stadt
wahr? Na gut, bei einer Stellenanzeige ist schon natürlich eine Reichweite, ja, eine genau, relevante Größe.
Das,
ne?
Das stimmt, aber sozusagen, also ja, das ist natürlich das erste Stöckchen, über das man springen muss am Ende. Ich muss irgendjemand erreichen. Ne? Null Reichweite bringt mir nichts. Aber die Frage ist doch auch, was habe ich damit für einen Effekt? Dieses, ja, dürfen wir das als Verwaltung und werden wir dann überhaupt noch ernst genommen? Das begegnet mir ehrlicherweise auch ganz häufig. Ich glaube, man braucht da für sich eine Klarheit und eine klare Haltung. Hier Matze Bär, wenn der irgendwie durchs Rathaus tanzt, wird er mit Sicherheit trotzdem noch ernst genommen, weil es zu ihm passt. Wenn, ne, man darf, und das muss irgendwie in sich stimmig sein.
Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, Julia. Sorry, dass ich dich da unterbreche, aber wenn diese Stellenanzeige dass ein spontaner Einfall vom Bürgermeister war, aber sonst alles immer stocksteif ist, dann kann ich das vollkommen verstehen, dass das nicht funktioniert. Weil dann ist es nicht authentisch, sondern dann ist es ein Versuch von einer Stellenanzeige. Wichtig ist, dass das klar muss man irgendwann mal mit einer Sache anfangen, aber wenn dann nie mehr was nachkommt, dann versteht man das auch nicht. Als Bürger oder als Bürgerin zu sagen so, hä, was war das jetzt? Soll das irgendwie ein Witz sein oder was auch immer? Sondern es muss schon, und da sind wir wieder bei diesem Ding authentisch, es muss zu uns passen. Und ich habe ähnliche Stellenanzeigen gesehen, wo irgendwie Astronauten oder Cowboys oder Zauberer gesucht waren, war aber auch eine Stellenanzeige von der Kita, so als Spielkumpanen und so, wo ich denke so, ja, das kann man machen, aber auch nur, wenn es in den Gesamtkontext irgendwie reinpasst und nicht eine einmalige, so, ja, wir probieren jetzt auch mal cool zu sein oder lustig also zu
das
sein.
Ist ja authentisch das ist, man darf nicht lustig sein, wenn man lustig ist. Und wenn man irgendwie ein Langweiler ist, dann müsste man vielleicht das entweder anders daran arbeiten, dass man vielleicht kein Langweiler mehr ist, aber eben dann nicht nur so einmal einen raushauen. Okay, das macht Sinn. Also in dem Beispiel ist es so, dass es dann sehr, sehr authentisch ist, weil der Rest der Kommunikation der Kommune Empfingen ist das übrigens, Ferdinand Truffner. Wenn man den mal googelt, findet man lauter lustige Sachen. Ja, und der ist wirklich auch einer, der, dem glaubt man das dann auch, dass der das, ne, bei aller Seriosität, die er dann auch mitbringt, ist er aber auch einer, der versucht, Spaß halt immer zu haben ist. Und ne, dadurch wird es dann wieder authentisch.
Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, weil ich glaube, was dabei total wichtig ist, und jetzt völlig egal, ob es witzig ist oder ob das häufiger vorkommt, ich glaube, die Frage ist, wie geht man mit solchen Dingen um? Weil in dem Moment, wo man sich natürlich mal ein bisschen über diese, ich sag mal, 0815 Verwaltungskommunikation hinaus wagt, steht man im Wind. Ich meine, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kennen das, ja. Die können es ja sowieso nie jemandem wirklich recht machen. Nur dann ist der Job gut gemacht. Aber ich glaube, ganz wichtig ist jetzt bei dieser Krötengeschichte, ne, wenn das nicht funktioniert, sitzt dann da, also in dem Fall offenbar nicht, aber sitzt dann da eine Social Media Managerin alleine und der Bürgermeister sagt, ja toll, dankeschön, jetzt haben wir da 5 blöde Kommentare. Was ist das denn für ein Quatsch? Wir müssen mal hier wieder seriös werden. Also ich glaube, ganz wichtig ist auch, dass wenn man sich sozusagen zu so einer kleinen Gratwanderung mal entscheidet und sagt, wollen wir das mal ausprobieren, das so zu machen und eben nicht so, wie sonst immer, dass man dann auch eben die Rückendeckung hat und dass man dann eben auch gemeinsam im Wind steht und sagt, dass dann auch das Community Management sozusagen mit diesem Augenzwinkern ist und ja, dann damit umgeht, weil das ist natürlich klar, umso mehr Kommunikation ich mache, umso sozusagen im Zweifel auch umso stärker ich vielleicht auch in kritische Themen gehe, so eine offene Visierhaltung, umso eher passiert das natürlich auch und dann ist Rückendeckung und quasi gemeinsames Standing ganz wichtig.
So, jetzt gucke ich gerade auf die Uhr und kriege einen Schreck, weil wir haben ungefähr die Hälfte meiner vorbereiteten Fragen und sind schon bei einer Dreiviertelstunde. Ist ja auch wieder ein Zeichen, dass es zumindest für mich recht kurzweilig war.
Willkommen in unserer Welt.
Ich mach mal einen Cut. Wir machen ja nächste Woche, also gemeinsam auf der Smart Country Convention, einen gemeinsamen Workshop. Community Management und Hate Speech. Hate Speech ist natürlich aus traurigen Anlässen auch medial immer wieder, wird darüber berichtet, was Bürgermeisterinnen und Bürgermeister alles ertragen müssen, insgesamt was Politikerinnen und Politiker alles ertragen müssen. Und beim Workshop geht es um die Do's und Don'ts. Ich habe aber vorhin gesagt, das kostet Zeit und Ressourcen, gute Social Media Arbeit, und es kostet vor allem eben auch Nerven und eben auch die Angst und das Risiko, Opfer von Hass und Anfeindungen zu werden. Und ich glaube, das ist da auch gar nicht so unterschiedlich, ob es jetzt ein Stadtaccount ist. Also wenn auf dem Stadtaccount kommuniziert wird, da soll irgendwie eine neue Flüchtlingsunterkunft entstehen, möchte ich mir die Kommentare eben auch nicht so vorstellen. Und da trifft, inwieweit ist das da wichtig? Das wäre jetzt meine erste Frage. Wie kann man schon beim Posten von solchen Sachen sozusagen versuchen, den Wind ein bisschen aus den Segeln zu nehmen? Oder gibt es bei manchen Sachen einfach, wo man sagen muss, okay, wir müssen uns jetzt nicht wie formulieren was, sondern wir müssen schon direkt, wie reagieren wir, weil diese Kommentare werden kommen. Gibt es da Tricks?
Ich fange mal mit einem Trick an und dann macht Julia weiter. Also manchmal sind das die profansten Sachen, die vielleicht falsch gehen können. Also zum Beispiel ein Post, wo man schon damit rechnet, dass da was passieren könnte, den würde ich zum Beispiel nicht vor Feierabend posten. Oder noch schlimmer am Freitag, bevor dann alle ins Wochenende gehen. Also das heißt, poste den so, dass du ihn irgendwie noch unter Kontrolle hast und dass du da einen Blick drauf werfen kannst. Eine Sache. Eine zweite Sache ist, ich glaube, es ist nicht so schwierig, sich auf so einen Post vorzubereiten und zu wissen, was da schon an Gegenwind kommen kann. Bereite dich drauf vor. Wie wollen wir darauf antworten? Lass uns schnell darauf antworten. Aber nicht zu schnell, weil eine Sache, die man grundsätzlich immer machen kann, oder beziehungsweise die grundsätzliche Aufgabe ist, je besser man täglich im Alltag kommuniziert, sowohl bei positiven als auch bei negativen Sachen, desto größer wird deine Community. Und die Community sind diejenigen, die deine ganz vielen kleinen Helfer sind, genau in solchen Situationen. Deshalb meine ich, bitte nicht zu schnell reagieren, sondern erstmal kurz irgendwie ein bisschen zugucken, weil ganz häufig, wenn man vorher gute Community-Arbeit gemacht hat, dann erledigt deine Community ganz häufig den Rest und beantwortet Sachen, kämpft gegen Sachen an, und du musst im Grunde eigentlich dann nur noch faktisch Dinge irgendwie richtig stellen oder irgendwann einmal deine Meinung sagen, und das hilft also total. Aber Julia, vielleicht hast du noch den ein oder anderen Tipp?
Nein, das kann, also kann ich auf jeden Fall genauso unterschreiben. Vertrauen ist was, was man langfristig aufbaut, nicht in einem Post, wo es irgendwie kritisch wird. Ich brauche schon mal irgendwie ein Grundvertrauen. Ich brauche schon mal eine gute Grund-Community, die im Zweifel sich eben auch mit einmischt. Sonst haben ja, ich sag mal, die Hetzer und Trolle auch einfach die Meinungshoheit, ne, die dann direkt da fünfmal irgendwie irgendwas kommentieren. Und ich bin dann auch allein auf weiter Flur. Also von daher, das ist schon mal wichtig, dass ich die Community da auch vorher schon mal gestärkt habe. Ich kann das vielleicht dahingehend nochmal ergänzen. Ich würde bei solchen Dingen, du hast das jetzt gerade mit Flüchtlingsunterbringung beispielsweise beschrieben, ich würde immer versuchen, hier eine ganzheitliche Kommunikation anzustreben. Also da, das ist halt nie was mit einem Social Media Post getan ist. Wenn jemand von meinen Kolleginnen und Kollegen so, die können es schon nicht mehr hören, aber wir brauchen einen Fahrplan, ja, im Sinne von, okay, wann ist was soweit? Wann ist was wie spruchreif? Wer muss denn zu welchem Zeitpunkt informiert werden? Weil ist natürlich auch blöd, wenn ich das poste und die direkten Anwohner beispielsweise das dann das erste Mal hören. Das heißt, wen muss ich vielleicht vorher schon irgendwie persönlich abholen? Wir hatten das Ganze, da habe ich gerade beim Rheingau-Taunus-Kreis angefangen, da ging die Flüchtlingszuweisung extrem hoch und wir mussten eine Schulsporthalle, die sehr groß genutzt war von drei verschiedenen Schulen, darunter auch eine Grundschule, direkt gegenüber von einem Kindergarten als Notunterkunft nutzen. Und dann ist es natürlich wichtig, der Bürgermeister muss informiert werden, die Schulgemeinschaft muss informiert werden, die Vereine, die das mitnutzen, müssen informiert werden. Und also das muss alles irgendwie vorher passieren. Ich muss mir überlegen, wie gehe ich mit der Presse um, wie binde ich die ein, wie binde ich Vereine ein, die sich engagieren in dem Bereich Integration beispielsweise. Ne? Das heißt, ich muss auch gucken, was passiert im echten Leben, was passiert aufeinander abgestimmt und wann mache ich den Social Media Post, weil ich, wenn ich sozusagen so eine Generalempörung habe, weil die einen sauer sind, weil sie das vorher nicht wussten, weil sie gerne geholfen hätten beispielsweise und die anderen sauer sind, weil sie das so nicht möchten, dann habe ich halt einen ganz schwierigen Stand. Also ich glaube, das wäre vielleicht noch meine Ergänzung zu dem, was Christian gesagt hat. Gerade bei schwierigen Themen gucken, das ganzheitlich angucken auch, und auch eine ganzheitliche Kommunikation gut vorbereiten.
Hm. Und wenn jetzt das, also ich habe jetzt einen ganz konkreten Beispiel sozusagen im Hinterkopf, erzählt vielleicht kurz und vor allem deswegen, weil es eben umgekehrt ist, weil es eben nicht dieses gut-böse traditionell Flüchtlingsunterkunft und dann kommen irgendwie die bösen Rechten und machen irgendwas, sondern das ist eigentlich genau umgekehrt. Heute ging irgendwie durch die Medien, dass in Mecklenburg-Vorpommern in einem kleinen Ort für nächstes Frühjahr eine Lesung geplant war im örtlichen Literaturhaus zum 120. Geburtstag von Hannah Arendt mit Michel Friedmann zum Thema Demokratie. Und dann gab es Bedenken, dass das dann irgendwie rechte Störenfriede auf den Plan rufen ist, was dann da zur Folge hatte, dass der Bürgermeister, ich weiß es nicht 100%, ich vermute aber mal, es ist ein ehrenamtlicher Bürgermeister dieses kleinen Ortes, den Chef dieses Literaturhauses angewiesen hat, die Veranstaltung abzusagen. So, das ist ja erstmal ein Desaster. Jetzt kriegt er ja von allen Seiten Haue. So, die einen, die sagen, das durfte man nicht absagen, und die anderen, die sagen, oh, der sitzt ja jetzt zwischen allen Stühlen. Ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, weil er davon überzeugt ist oder ob er nicht überblickt hat, was er damit auslöst. Ich vermute mal Zweites, aber ich kenne den Menschen nicht, ist auch kein junger Bürgermeister. Was macht er denn jetzt? Wenn der jetzt euch fragen würde, was soll ich jetzt tun?
Ich möchte vielleicht eine Sache davor schalten. Christian, du kannst gerne gleich Tipps geben. Ich glaube, dass da, du hast gesagt, in Mecklenburg-Vorpommern, ich habe den Fall jetzt heute nicht mitbekommen, aber ich glaube, man darf das nicht ganz unterschätzen, was da teilweise auf dem Land los ist. Und ich meine, da geht es bis hin zu Morddrohungen, und dann ist schon auch, also dann kann ich auch, wie gesagt, ohne den konkreten Fall jetzt zu kennen, und ich glaube, das ist auch nicht mehr mit einer Kommunikation zu heilen am Ende. Aber ich glaube, man muss es so ein bisschen unter auch diesen Gesichtspunkten einordnen. Da ist es jetzt hier im Rheingau-Taunus-Kreis im Zweifel ein bisschen leicht zu sagen, ja, was ein Desaster, warum hat er das gemacht? Also ich glaube nur, man muss das einordnen, weil da geht es tatsächlich ja um war ja auch gerade jetzt ein Fall von einem Lehrer, der das berichtet hat, dass da persönlich Menschen angegangen werden, die sich für Demokratie einsetzen. Christian, was sind deine Tipps?
Naja, also ich kann ihm natürlich inhaltlich, dafür kenne ich die in den ganzen Rahmen irgendwie nicht, keine Tipps geben, ob jetzt diese Veranstaltung doch nochmal irgendwann stattfinden kann etc. Das kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, was kommunikativ dazu. Also wie Julia vorhin erklärt hat, ist da kommunikativ im Vorfeld jemand zu locker mit der Sache umgegangen. Ja, da Da konnte der Bürgermeister vielleicht nichts dafür, wahrscheinlich wusste er auch gar nichts davon und hat dann wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand etwas entschieden, ja, was vielleicht hätte man das auch noch einen Tag irgendwie aushalten können und hätte sich was überlegen können, aber er hat es so entschieden. Das heißt, da jetzt irgendwie zurückgehen ist schwierig, aber jetzt sind gerade in diesem Moment einfach sehr, sehr viele Leute unzufrieden. Das heißt, jetzt ist es ganz wichtig, das nicht ruhen zu lassen, weil diese Diskussion, egal von welcher Seite, die findet statt, ob mit oder ohne den Bürgermeister. So, die findet statt über die Geschichte, über ihn etc. Und es ist jetzt seine Entscheidung, möchte ich aktiv dazu was beitragen oder eben nicht. Und das wäre ganz klar meine Empfehlung. Setze dich mit jemandem hin, der von Kommunikation Ahnung hat und rede über Optionen, über deine Optionen, über die Situation und triff dann einen Weg, der für dich funktioniert. Und der Weg ist aber auf jeden Fall nach vorne und nicht irgendwie schweigen oder zurück.
Ab wann sollte man denn auf Kommentare reagieren? Oder wann, also schweigen? Die Frage ist, das ist natürlich, das macht ja was mit einem Menschen. Wir hatten jetzt in Hessen, Gelnhausen, irgendwie den Fall, wo ein Riesenshitstorm irgendwie über einen Bürgermeister mit übelsten Beschimpfungen, Bedrohung der Familie und so weiter. Das kann man selber ja gar nicht lesen. Das hält man ja selber gar nicht aus. Wenn du sagst, nicht schweigen, wie ist das mit, also schweigen kann ich ja, sollte ich vielleicht nicht, aber wie ist das mit reagieren? Oder wie ist das, die Frage, löschen von Kommentaren. Sollte man sie jetzt löschen oder nicht? Also soll ich sie stehen lassen? Oder, also das ist ja auch eben so ein Punkt, wo ich immer unterschiedliche Tipps sozusagen höre. Gibt's da, ist das nicht, ist das dann auch so ein Bauchgefühl, wo ich sage, nee, jetzt ist zu viel, jetzt mache ich, jetzt lösche ich oder jetzt antworte ich, jetzt reagiere ich auf einen speziellen oder, also ein Bürgermeister, der sagt so, er hat dann irgendwelche super Hassnachrichten gekriegt, aber jetzt, also nicht innerhalb von so einem Shitstorm, sondern die kommen dann ab und zu mal einzeln. Und er sagt, ich sag dann meinem Büro immer, sie sollen dem eine Antwort schicken. Der Bürgermeister, das ist seine Büronummer, da kannst du gerne anrufen, kannst dir einen Termin geben lassen, kriegst du auch schnell, und dann komm und setz dich und dann trinken wir mal eine Karte Kaffee und reden darüber. Bis jetzt ist noch keiner gekommen.
So. Das finde ich eine gute Taktik. Also finde ich, weil, also ich glaube, also löschen ist tatsächlich ein Mittel, was ich persönlich nur einsetzen würde, wenn es diffamierend, diskriminierend ist, also wenn klare Grenzüberschreitungen stattfinden. Weil bis zum gewissen Punkt muss ich es eben aushalten, so, also im, was weiß ich, ich finde blöd, was sie da gemacht haben oder was weiß ich was, ja, dann ist das so. Also dafür, weil dann haben wir natürlich auch schnell, gerade wenn das, ob das jetzt Verwaltung oder Bürgermeister machen, wenn man das zu inflationär einsetzt, weil einem Kommentare nicht lieb sind, holt man sich damit im Zweifel noch schwierigere Themen ins Haus. Ich glaube, löschen ist aber dann legitim. Ich würde es dann nur auch beweissichern, wenn eben ja die klassischen Grenzen überschritten sind. Die sollte man für sich selber festlegen, sollte dann aber auch eine gewisse Gleichheit haben. Und wie gesagt, jetzt nicht, weil einem das politisch vielleicht nicht passt oder man die Kritik nicht hören möchte. Ich glaube, ansonsten ist es wichtig, also schweigen jetzt in dem Fall, ich glaube, Christian, wahrscheinlich gar nicht so sehr auf die Kommentare. Ich glaube, die Frage ist, ordnet man beispielsweise jetzt bei dem Beispiel, was du eben gebracht hast, Henning, das nochmal mit einer Videobotschaft beispielsweise ein in solche Geschichten, ja. Ob man da jetzt auf jedem Kommentar nochmal reagieren sollte, glaube ich auch nicht. Ich glaube aber ansonsten, wenn man, ich sag mal, unter normalen Umständen, jetzt nicht in einem Shitstorm, weil das ist immer der super Ausnahmefall und da muss man wirklich sehr genau gucken, auch welche Ressourcen hat man da überhaupt zur Verfügung, wie kann man das Ganze noch überhaupt monitoren und drauf reagieren. Oder gibt's da nicht auch vielleicht andere Maßnahmen, die dann diese Energie besser bündeln? Aber ich glaube, im Normalen würde ich versuchen, auf so ziemlich jeden Kommentar zu antworten, außer er ist wirklich völlig belanglos, also einfach nur Daumen hoch oder so. Dann, denn die guten Kommentare sollte man unbedingt stärken. Und zwar nicht nur mit einem Like, sondern dann sollte man sagen, das ist total schön und vielen Dank für die gute Rückmeldung oder wie auch immer. Fragen sollte man immer beantworten. Kritik, weil jetzt jemand sagt, ich finde das richtig blöd, dass ihr da baut oder was auch immer, sollte man ernst nehmen und auch die beantworten oder vielleicht auch falsche Fakten einordnen und sagen, ja, das ist leider nicht ganz richtig. Also deswegen, ich würde versuchen, fast immer zu antworten, weil in jeder dieser Antworten eine Chance liegt, nicht nur demjenigen gegenüber, sondern allen, die eben stumm mitlesen. Und das ist halt die große Mehrheit, weil in dem Moment quasi lese ich ja einen Dialog mit und kriege auch wieder mit, wie authentisch ist derjenige? Hat er nur im Post so sympathisch irgendwie das rübergebracht oder antwortet der auch? Begibt er sich da drauf? Und ich finde das auch eine kluge Lösung zu sagen, wenn da jemand irgendwie so über die Stränge schlägt oder das fünfte Mal einfach nur sich beschwert, zu sagen, kommen Sie doch mal vorbei, ich lade Sie ein auf einen Kaffee und wir klären das Ganze mal unter vier Augen, weil ich glaube, dann ist es tatsächlich in der Regel so, dass die meisten dann ein bisschen kleinlauter sind, aber alle anderen lesen, der macht echte Gesprächsangebote.
Ich würde noch gerne eine Sache ergänzen, auch so ein bisschen als Impuls für alle, die Social Media machen und die solche negativen Kommentare, das muss auch gar nicht ein Shitstorm sein, sondern erstmal nur das negative Kommentar, das nimmt man sich ja häufiger dann doch mehr zu Herzen, als man das irgendwie will. Man fühlt sich irgendwie persönlich angegriffen, ja, obwohl man das irgendwie gar nicht ist. Und die Leute, die Social Media machen, die kennen das. Das ist so ein Ziehen im Bauch, so ein komisches Gefühl, wenn man so einen Kommentar hat. Und ich möchte gerne an eine Sache appellieren. Und zwar, man hat dieses komische Gefühl. Danach denkt man ganz lange darüber nach, was man jetzt impulsiv antwortet. Dann löscht man es am besten dreimal wieder. Dann redet man mit der Kollegin. Dann sagt die, geh mal bitte zu deinem Vorgesetzten. Dann redet man mit dem Vorgesetzten. Dann schickt man noch dreimal hin und her, was man jetzt antwortet. So, und dann antwortet man das. Und dann kommt ein wunderbar positiver Kommentar und den liken wir. That's it. Und wenn wir nur halb so viel Energie in was Positives stecken würden, wie in diese negativen Sachen, heißt nicht, dass wir diese negativen Sachen auch mit Bedacht beantworten müssen, aber wir stecken viel zu wenig Zeit in positive Sachen. Und weil man denkt, das ist ja kein Problem. Ist ja kein Problem, super, mache ich mal ein Like oder sag Danke oder sonst irgendwas. Aber diese Wertschätzung, die hilft mir, das ist sehr, sehr einfache Kommunikation, die sogar noch Spaß macht und die hilft mir über lange Zeit sehr, sehr viel. Und deshalb also das wirklich als Impuls, weil wir das selber auch häufig irgendwie vergessen, wenn wir Social Media machen, wie viel Wert das ist und wie viel Zeit wir in Negativität stecken, anstatt ein bisschen mehr in Positives.
Ja, das ist ein schöner Ansatz. Julian, hast du vielleicht bei dir aus der Arbeit also zwei Beispiele? Eins, wo du sagst, da hat man einfach mal nur positive Energien irgendwie in irgendeinem Post, oder hast du ein Beispiel, wo du sagst, wenn wir das nicht irgendwie kommunikativ so gut begleitet hätten, wie wir es begleitet haben, dann hätte das echt schief gehen können?
Also ich fange mal kurz mit dem zweiten an, weil das passt jetzt gerade zu dem, was wir eben hatten. Also das war, glaube ich, wirklich die Flüchtlingsunterbringung, weil das haben wir sehr eng begleitet. Wir hatten eine Informationsveranstaltung, wo 500 Leute kamen. Ich habe ein anderes Setting gewählt, als man das so klassischerweise macht. So jeder stellt seine Fragen und wir bieten entsprechenden Personen auch noch eine Bühne, sondern wir haben ein Podiumsgespräch gemacht, das ich moderiert habe, mit einem Schulleiter aus einer anderen Schule, der auch schon mal in der Situation war, mit der Polizei, die eingeordnet hat, wie sie das, also weil das war ja natürlich dann sofort irgendwie Hochkriminelle, die da alle hinkommen und super gefährlich. Dann, das hat die Polizei eingeordnet, natürlich mit dem Landrat, mit dem Bürgermeister, mit unserer Sozialverwaltung. Und ich habe das moderiert. Wir haben vorher auch tatsächlich alle Fragen, die schon aufkamen, entweder über Presse, über Medien, über Social Media, gesammelt. Ich habe das ein bisschen geclustert. Ich habe die Personen diese Fragen gestellt. Und ich habe zum Schluss nur noch drei Fragen zugelassen und bin dafür sehr hart angegangen worden, aber auch sehr, sehr gelobt worden. Also wir hatten von der AfD, die haben vor der Halle auf Flyer verteilt, Mordhalle statt Sporthalle, die haben den Landrat persönlich da auch angegriffen, also nicht tätlich, aber sozusagen mit Worten. Und wie gesagt, die ganze Veranstaltung sollte dann auch da instrumentalisiert werden. Das wurde auch mit Zwischenrufen immer wieder versucht. Wir hatten aber vorher und nachher Termine mit der Schulgemeinschaft vor Ort, mit den Ehrenamtlichen, die sich hier vor Ort darum kümmern. Es war eine sehr, sehr intensive Kommunikation, die wir da gemacht haben. Und am Ende ist es alles gut gegangen. Wir haben alles gut eingeordnet und konnten auch pünktlich wieder räumen. Das war natürlich auch ein Teil des Erfolges. Aber haben auch das dann wieder sehr, sehr, sehr eng und gut begleitet. Ich glaube, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Das hat viel erfordert, auch von den Kolleginnen und Kollegen. Und ich glaube, das war gut und richtig und wichtig. Mir fällt spontan ein Beispiel ein, wo es super positive Vibes gab zu einem richtig blöden Thema, was wahrscheinlich auch viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister kennen, das Thema im Sommer, das Wasser wird knapp und wir müssen irgendwie so Gießverbote und sowas aussprechen. Und
mein absolutes Lieblingsbeispiel übrigens. Also ich feiere es bis heute noch.
Und wir hatten in Taunusstein, wir haben uns tatsächlich sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt, weil das natürlich irgendwie, also als ich angefangen habe, auch irgendwie jedes Jahr war ein neues Hitzejahr. Und also jedes Jahr hatten wir wieder das Problem und kamen dann irgendwie über diese Grenzen. Wir hatten auch einen ganz tollen Kollegen, der sich um das Thema Wasser gekümmert hat. Der war da einfach super begeistert. Wir haben ganz verschiedene Formate gemacht. Und es war natürlich, als ich anfing, gab es die erste Pressemitteilung. So, das geben wir jedes Jahr raus. Die Stadtverwaltung ruft dazu auf, Wasser zu sparen. So, ne? Und ich habe gesagt, ja, okay, aber wen interessiert das denn irgendwie? Und dann haben wir ein Gewinnspiel gemacht und haben dazu aufgerufen, weil quasi jetzt jeder Vorgarten nach 6 Wochen Trockenheit braun sein muss, weil sozusagen es ist nicht mal mehr Wasser in den Zisternen. So, also Reframing quasi statt der grüne, gepflegte deutsche Vorgarten. Der Vorgarten heute hat eben so auszusehen und zwar verbrannt. Und dann haben wir aufgerufen, schickt uns auf Facebook euer knusprigstes Rasenfoto. Und quasi die Community entscheidet, das Foto mit den meisten Likes gewinnt für die ganze Familie einen Freibad-Eintritt zum Abkühlen, weil sie so schön Wasser gespart haben. Und das war ja natürlich eigentlich ein total blödes Thema, weil wir mussten wieder dazu aufrufen, so hier ist es trocken und bitte kein Wasser gießen. Ja. Genau, ja. Und so der erhobene Zeigefinger, wie die böse Behörde. Und das war wirklich, die haben es wirklich gefeiert und wir haben von Nachbarleuten, also Städten, die dann gesagt haben, oh, mein Rasen sieht auch so aus, ich würde auch gern mitmachen und was für eine nette Idee und so. Also da gab es so viele positive Rückmeldungen und wir haben tatsächlich auch nicht nur mit diesem Post, wie gesagt, wir haben da relativ viel gemacht, aber wir haben es über 2-3 Jahre geschafft, auch wirklich signifikant dazu beizutragen, auch über Kommunikation, dass wir immer nicht in dieses Spitzenwasser geraten sind.
Super. Das ist doch ein schönes Beispiel, auch gerade bei einem Thema, was nicht einfach zu kommunizieren ist. So, mit Blick auf die Uhr mache ich jetzt sozusagen einen Sprung zur letzten Frage. Wir sind ja das Netzwerk Junge Bürgermeister. Wir konstruieren jetzt mal den Fall, eine junge Bürgermeisterin, ein junger Bürgermeister wird neu gewählt, kommt zum ersten Mal irgendwie ins Rathaus und sieht irgendwie, da gibt's außer Facebook-Seite, die vor 4 Monaten den letzten Post hatte, gibt's da eigentlich gar nichts. Und der möchte jetzt seine Kommune, Social-Media-Bereich, nicht nur aufs nächste, sondern auf das neueste Level heben. Deine 3 Punkte, Julia und Christian, du kriegst auch 3 Punkte, die du diesen jungen Kollegen, dieser jungen Kollegin mit auf den Weg gehen. Oder was sollen sie am besten beherzigen?
Schreib eine Stelle aus für jemand, der das sein Fach beherrscht. Also irgendjemand, der Zeit hat, sich dann auch wirklich um Social Media zu kümmern. Bitte nicht das Vorzimmer bitten, das auch noch ein bisschen mitzumachen. Und
vom Ende her denken. Also wirklich nicht sagen, wir wollen jetzt, wir haben ja nur Facebook, wir brauchen jetzt übrigens auch noch Insta und LinkedIn etc., sondern das ist erst der übernächste Schritt. Der erste Schritt ist, warum brauchen wir Social Media? Was wollen wir damit erreichen? Also was ist das Ziel? Was ist unsere Chance, die wir damit schaffen können? Das meine ich mit vom Ende her denken und danach erst entscheiden, was sind die Kanäle, die für uns am besten funktionieren, aufgrund von Erfahrungen, aufgrund von Präferenzen, aufgrund von, ja, auch Personal, weil, also es gibt einfach bestimmte Plattformen, die sind aufwendiger als andere, ja, also beispielsweise, wenn man nicht gewohnt ist, Videos zu drehen und zu schneiden, dann würde ich erstmal von TikTok abraten. Oder wenn mein absoluter Fokus auf einer älteren Zielgruppe liegt, ja, dann würde ich mir auch überlegen, so welchen Kanal wähle ich denn da? Oder andersrum einer jüngeren Zielgruppe. Also immer erstmal überlegen, was will ich denn überhaupt, bevor ich losrenne und den nächstbesten Workshop irgendwie oder die Instagram-Seite anlege.
Wichtiger Tipp.
Und ich würde vielleicht sagen, dann, um es rund zu machen, in der Rest, vertrauen und ausprobieren.
Absolut. Mut haben, seine MitarbeiterInnen machen zu lassen. Das ist so wichtig. Wir sehen, das ist die absolute Regel. Wenn ihr jetzt irgendwie mal losgeht oder euch ein bisschen andere Accounts anguckt, und wo ihr denkt so, wow, da können wir uns irgendwie mal was abgucken, ja, eine Stadt Oldenburg oder also da, dort, wo gut, wo richtig gute Social Media Kommunikation stattfindet, das ist immer gleichzusetzen mit einer Führungskraft, die dahinter steht, die absolutes Vertrauen weitergibt, weil sonst kann Social Media nicht funktionieren. Also Mut und Vertrauen ist die absolute Basis für Kommunikation grundsätzlich, aber vor allem für Social Media.
Christian, Julia, es waren jetzt nicht ganz 6 Punkte gemeinsam, aber ich glaube, da waren schon die wichtigsten dabei. Ganz herzlichen Dank, dass ihr hier zu Gast wart. Ich glaube, das Gespräch hat gezeigt, dass gute Behördenkommunikation heute viel, viel mehr ist als einfache Pressearbeit, sondern dass sie damit entscheidet, wie man als Bürgermeisterin und als Bürgermeister wahrgenommen wird, wie man ins Gespräch kommt, wie man mit Kritik umgeht und wie man das Ganze auch ein Stück weit steuern kann. Vielen, vielen Dank für die Einblicke.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke für die Einladung und ich freue mich auf die Messe.
Ja, da freue ich mich auch drauf. Da die Einladung packen wir einfach auch nochmal in die Shownotes zur Folge. Und ja, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, dass euch diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir. Mir hat sie nämlich sehr gut gefallen. Wenn ja, dann teilt sie doch gern, empfehlt den Podcast weiter. Und um keine zukünftige Folge zu verpassen, abonniert doch die Wir Kommunalen Nachgefragt Podcast-Reihe einfach. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid mit neuen Ideen und neuen Impulsen und Beispielen aus der kommunalen Praxis. Bis dahin, bleibt neugierig. Tschüss.